Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und freue mich heute sehr, einen besonderen Gast mal wieder zu Besuch zu haben, nämlich den Markus Kleeg. Hallo Markus.
Hallo Kerstin.
Der Markus ist Paläotechniker. Das ist ja schon mal an sich spannend, ein Begriff, der schon mal Fragen aufwirft in eigener Sache. Wir hatten den Markus auch schon im Interview in der 423. Gab es ein Interview zu genau dem Thema schon mal, wenn man das nachlesen will. Das Interview gibt es auch online. Ich würde in den Shownotes darauf verweisen und natürlich Markus auch auf deinen Insta-Account. Und deine Website, die erzähle ich jetzt hier nicht runter, weil das ist ein bisschen zungenbrecherisch mit dem Paläotechnik. ich würde sagen, wir starten ins Gespräch. Paläotechniker, was muss man sich darunter eigentlich vorstellen? Was ist das für ein Beruf?
Genau, also das ist ein Berufsbild, was es eigentlich nicht gibt. Also es gibt es natürlich schon, weil ich mache das ja, aber den Begriff gibt es als solchen nicht. Aber das ist jemand, der sich mit der Urgeschichte beschäftigt, sowohl in Theorie als auch in der Praxis.
Okay, wie muss ich mir das dann vorstellen? Was genau machst du dann da?
Also was mal vielleicht die Leute schon gehört haben, ist experimentelle Archäologie. Das ist ein verwandter Bereich, also das betreibe ich auch. Das bedeutet, dass quasi das, was die Archäologen aus der Erde ausgraben und dann an dieser Hardware an Informationen rausziehen, also ich quasi in die Tat umsetze, um sozusagen rauszufinden, wie die Leute damals gelebt haben, wofür die bestimmte Werkzeuge benutzt haben, wie die Werkzeuge benutzt wurden und wie Gerätschaften hergestellt wurden. Und das ist das, was ich mache. Und das wird dann der Öffentlichkeit vermittelt in verschiedenen Art und Weisen. Also über Museumspräsentationen, über Fachartikel, über Kurse, über Bücher und dergleichen, genau.
Also experimentelle Archäologie, das kennt man ja auch ein bisschen vielleicht schon. Also ich denke da an die Kloster-Mittelalter-Baustelle auf der Alp, wo man über Jahre eigentlich schon beobachten kann, wie die gearbeitet haben. Jetzt ist die Steinzeit, würde ich sagen, bist du hauptsächlich unterwegs. Du hast gesagt Urzeit. Ist eigentlich steinzeitliche Ära des Menschenseins. Ist es ja ungleich schwieriger, da an Techniken ranzukommen.
Ja, also die Urgeschichte ist beschreibt quasi unsere schriftlose Vergangenheit. Und die Steinzeit ist nochmal ein Stück davor. Und natürlich, weil man eben keine Aufzeichnung hat und das auch so sehr lange her ist, ist im Boden also archäologisch jetzt nicht so viel erhalten, wie zum Beispiel natürlich in der Mittelalter, was du erwähnt hast. Aber nichtsdestotrotz gibt es da sehr viele Infos, auch mit den anverwandten Wissenschaften, die Archäologie inzwischen zu Rate zieht, kann man da sehr viele Details doch herausbekommen. Man denke nur an den Ötzi, an dem ja jetzt seit 30 Jahren wissenschaftlich herumgedoktert wird. Und da tauchen ja immer wieder neue Informationen auf, weil sich die Wissenschaften und auch immer weiterentwickeln. Aber natürlich ist es trotzdem viel weniger, als man jetzt aus anderen Zeitperioden und Epochen hat. Und deswegen tut man als Archäotechniker oder Paläotechniker eben auch in die Ethnologie schauen, um dort entsprechende Vergleiche zu ziehen.
Du guckst ja auch an, wie Völker leben, die vielleicht jetzt noch eher als Jäger und Sammler unterwegs sind, soweit es die noch bei uns gibt auf dem Planeten, und schaust auch ein bisschen dir da die Techniken ab.
Genau, also da ist vor allem ethnografisch halt sehr viel überliefert aus den Kolonialzeiten. Man kann es natürlich alles nicht eins zu eins auf die Steinzeit in Mitteleuropa übertragen, aber dennoch gibt es da sehr viele Anregungen und Möglichkeiten, wie die Leute bei uns eventuell zu ähnlichen Zeitperioden und ähnlichen Wirtschaftsweisen also auch gelebt haben.
Und warum ist es jetzt die Urgeschichte, die Steinzeit bei dir geworden? Woher kommt das Interesse daran?
Das kommt eigentlich ursprünglich für ein lang gehegtes Interesse an nordamerikanischen Ureinwohnern. Also das begleitet mich seit meiner Kindheit. Da hat es mich damals schon gegruselt, wenn ich Winnetou-Filme gesehen habe, weil ich gemerkt habe, wie unauthentisch das ist.
Als Kind hast du das schon gespürt, okay.
Ja, weil ich
war
eben
immer
schon,
nur fasziniert.
Ja, man war natürlich fasziniert, aber irgendwann habe ich angefangen, eben auch ethnografisches Material zu lesen. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, okay, da wird uns also Humbug verkauft. Und nachdem ich da lange auch in den USA gelebt habe, und dass mich dort auch das weiter interessiert hat und ich mich da reingekniet habe, diese Technologien zu erlernen, habe ich dann nach meiner Rückkehr nach Deutschland festgestellt, nun gut, erstens bin ich kein Native American und das ist auch nicht meine, das ist hier im Kontinent nicht die Kultur. Und dann hat sich das Ganze Richtung europäische Urgeschichte verschoben.
Ja, bei uns gab es ja auch wirklich schon sehr früh auch Urmenschen, sag ich mal, Neandertaler, aber eben auch die ganzen Zugewanderten. Also es fand ja auch bei uns schon durchaus steinzeitliches oder urzeitliches Leben statt und mit Menschen, die da irgendwas entwickelt haben an Techniken.
Ja, also, ja.
Ja. Ja, wolltest du noch was dazu sagen?
Ja, also der moderne Mensch, ja, der ja so ist wie du und ich, wenn du dem das Headset aufsetzt und dem sagst, wie das Ding funktioniert, dann würde der das auch alles hinkriegen, den Homo sapiens, der ist in Europa seit über 40.000 Jahren. Und davor war eben der Neandertaler. Und genau, aber das ist so quasi meine Zeitperiode, für die ich mich interessiere, ist das seit dem Aufkommen des modernen Menschen in Europa.
Und man darf ja auch nicht vergessen, ich habe mal irgendwo gelesen, wir haben noch immer 2-4% Neandertaler-Gene in uns. Also
genau,
das finde ich auch mal ganz spannend.
Das ist also interessant.
Es ist nicht nur Homo sapiens, sondern eben auch der Neandertalensis heißt das dann, glaube ich, ganz hochwissenschaftlich.
Ja, der Neandertaler spukt da auch drin rum, weil die eben auch mehrere tausend Jahre haben diese zwei Menschentypen in Europa nebeneinander her existiert. Und der Neandertaler ist dann irgendwann ausgestorben. Das ist immer noch nicht ganz geklärt, warum das überhaupt passiert ist. Aber der hat sich ja, wie man eben durch Genanalysen rausfinden kann, mit den modernen Menschen, also mit uns vermischt. Und daher haben wir auch immer noch diese Gene in uns. Genau.
Also so ein bisschen Neandertaler haben wir auch noch.
So ein bisschen Neandertaler haben wir auch, ja.
Manche mehr, manche weniger. Ja?
Genau,
bei manchen
denke
ich, okay, aber gut, lassen wir das. Was mich jetzt noch interessieren würde, kommen wir wieder hier in die Jetztzeit. Kann man denn als Paläotechniker, kann man davon leben? Kann man dann Lebensunterhalt bestreiten? Oder wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Ne? Ja, also man kann da auf jeden Fall Lebensunterhalt bestreiten, weil das ja jetzt auch nicht, das ist sehr vielseitig, würde ich mal sagen, zumal es ja jetzt kein festgeschriebenes Berufsbild ist, wie jetzt Bäcker, ne? Der Bäcker backt Brot und das ist es. Und als Archäotechniker oder Paläotechniker gibt es da eine große Bandbreite von Möglichkeiten, wie man da tätig werden kann und wie man Einkommen generieren kann. Also bei mir ist es hauptsächlich über Museumspräsentationen, also Vorführen an Museen über steinzeitliche Handwerks- und Lebenstechniken und auch über Kurse. Also ich gebe auch Kurse im Gerben von Leder und Fellen und Bogenbau hauptsächlich. Und dann habe ich auch ein paar Bücher.
Bogenschießen kommt ja gerade auch immer mehr, ne? Also
genau.
Da hast du bestimmt ein Klientel, die sagen, ja gut, wie baue ich mir so ein Ding auch? Oder wie haben das die Leute früher oder schon immer gebaut?
Genau, also viele dieser alten Handwerkstechniken, vielleicht jetzt nicht so ganz alt wie die Steinzeit, aber dies ist doch auf jeden Fall auch ein Trend, den man da sehen kann. Ja, dass das viele Leute irgendwie begeistert und interessiert. Und das sehe ich auch an den Museen und so. Da ist auf jeden Fall auch für diese Zeitperiode besteht da auf jeden Fall großes Interesse.
Ist ja auch interessanter, wenn man in ein Museum geht und da ist dann ein Typ, der vielleicht auch noch so gekleidet ist und zeigt mal, wie könnte es damals tatsächlich vonstatten gegangen sein, ein Fell zu gerben, als wenn man nur eine Schautafel hat und daneben sieht man ausgestopften Säbelzahntiger oder was in der Richtung. Ne? Also ich glaube, das macht es natürlich lebendiger und die Museen setzen ja eigentlich auch immer mehr drauf, so ein bisschen mitmachen oder wirklich anschaulich zu sein.
Genau, also dieses Ur, was man so kennt aus dem 19. Jahrhundert und bei uns bis bis vor wenigen Jahrzehnten ja auch noch dieses Ausstellen von Artefakten in irgendwelchen Schaukästen, das ist natürlich nicht mehr zeitgemäß. Ja, und deswegen werden eben so Leute wie ich auch herangezogen, um das Ganze ein bisschen lebendiger zu gestalten.
Ist ja auch spannender, wenn da tatsächlich was passiert. Apropos spannend, unser Interview in der 423, nochmal kleine Eigenwerbung, ging ja hauptsächlich oder auch ja, zum großen Teil über eine Wanderung, die du im winterlichen Schwarzwald gemacht hast. Mhm. So richtig schön mit Fell angetan und eigentlich nur mit dem ausgestattet eben, was die Menschen damals in der Urzeit dabei hatten. Magst du da kurz ein bisschen was zu erzählen, wie es war, da unterwegs zu sein?
Ja, also ich muss mal voranschicken, dass man ja, was wir auch schon kurz angesprochen haben, hatten gar nicht so genau weiß, wie die damals ausgesehen haben oder was die so dabei hatten, bis eben auf diese Hardware, sage ich mal, die archäologische, aus Stein und Knochen ist ja relativ wenig überliefert. Also bis auf den Ötzi.
Genau. Da hängt noch ein bisschen mehr dran, da kann man vielleicht ein bisschen mehr ablesen, aber genau. So viele Funde in der Art hat man ja doch nicht.
Also der Ötzi ist natürlich der ja 100 Pfund, weil man da eben zum ersten Mal auch diese vergänglichen Materialien oder hatte vor allem auch ganz viel Leder- und Fellbekleidung. Aber ansonsten ist man da eben auch auf Interpretationen angewiesen. Und das ist natürlich, finde ich, auch interessant. Das macht es nicht so ganz einseitig, dass man sich nur an konkrete Fakten halten kann, sondern man kann da auch ein bisschen Fantasie mit reinbringen, was die Gestaltung der Gegenstände anbelangt. Aber genau, zu der Wanderung, das war quasi ein Eigenexperiment, sage ich mal, für 8 Tage hier durch den Schwarzwald zu wandern in einer steinzeitlichen Ausrüstung, die ich selber hergestellt habe.
Und natürlich mitten im Winter. Also gleich genau. Der härteste Fall, nicht irgendwie an einem schönen, lauen Sommerabend, wo man dann mal gemütlich losgeht und sich keine Sorgen machen muss, dass man erfriert.
Genau, nee, das sollte dann schon im Winter sein, weil im Hochsommer jetzt irgendwie nur mit dem Baströckchen, das ist für mich natürlich als derjenige, der sich hauptsächlich oder gerne mit Leder- und Fellbekleidung beschäftigt, wäre das einfach nicht interessant gewesen. Ne? Deswegen, ich lieb's gern nordisch, ich mag es auch gerne kalt und mein Hauptfokus in dieser Archäotechnik oder in der Paläotechnik ist die Leder- und Fellbearbeitung und Verarbeitung. Daher auch die Winterwahl, genau.
Und du hast wirklich nur Zeug mitgenommen aus Naturmaterialien, also nicht heimlich noch eine schöne Isomatte mit reingeschmuggelt in deinen Fellsack.
Nee, bis aufs Handy war da, und die Brille auf der Nase, war da nichts dabei. Nee, weil Steinzeit, also das geht ja nicht. Ne? Kein Plastik, kein Metall, kein gar nichts.
Ja, und bist du da anderen Wanderern begegnet? Ich meine, auch im Winter gibt es auch im Schwarzwald ja Normalwanderer.
Es gibt auch normale Leute im Schwarzwald im Winter.
Ich meine auch im Winter, die im Winter wirklich draußen in der Natur unterwegs sind. Ne?
Ja, natürlich, die habe ich getroffen und das war immer eigentlich gut. Die hatten da schon teilweise, weil das war ja auch das SWR-Fernsehen, hatte da vorher was gebracht und die Zeitungen und so. Da waren
also die waren vorbereitet.
Die waren quasi vorgewarnt, ja. und dann hat man sich halt eine Zeit lang unterhalten und ich hatte auch so einen kleinen Flyer dabei mit Informationen. Das habe ich dann den Leuten gesehen, dass sie das im Netz weiter mit verfolgen können. Aber ich hatte auch ein oder zwei Begegnungen, wo die Leute quasi zur Seite geschaut haben und an mir vorbeigelaufen sind, als hätten sie mich nicht gesehen. Ich glaube, die konnten dann, genau, die konnten mit der Situation irgendwie nicht umgehen. Und aber grundsätzlich die meisten, die ich unterwegs getroffen habe, die waren interessiert und begeistert, ja.
Ja, also im ersten Moment, wenn ich das jetzt nicht irgendwie aus Funk und Fernsehen, wie es so schön heißt, schon vorher gewusst hätte, wäre ich vielleicht auch ein bisschen, also das für einer ist ja auch eine normale Reaktion. Ist ja auch in der Urzeit so gewesen, dass man sein Gegenüber erstmal abgecheckt hat, bevor man gedacht hat, Mensch, mit dem setzen wir uns mal gemütlich ans Feuer und teilen unseren einzigen Hasen, ne, den wir erlegt haben. Also ist ja ein normales Verhalten.
Es ist normales Verhalten, aber in der Urgeschichte wäre man bestimmt nicht aneinander vorbeigelaufen.
Das vielleicht nicht. Und hast du dann dir einfach abends da ein Plätzchen gesucht, wo du ein Feuer machen kannst? Hast du das vorher mit Touristikern oder mit Grundstücksbesitzern abgesprochen? Hast du dir eine Hütte gebastelt? Weil gerade die Nächte stelle ich mir besonders unangenehm vor.
Ja, also Unterkünfte habe ich jetzt habe ich keine gebaut. Also ich hatte auch kein Zelt dabei oder irgendwas in dergleichen, sondern ich habe im Freien geschlafen. Mhm. Und das funktionierte gut. Also ich hatte einen guten Schlafsack dabei gehabt und
Einen modernen Schlafsack, muss ich jetzt gleich wieder eingrätschen? Oder
nein, natürlich nicht.
Hast du dir all was zusammengebastelt?
Nein, das war aus Fell, ja, so ein Fellschlafsack, aus Schaffell. Ja.
Das ist auch ein ganz schönes Gewicht, was du dann da rumgetragen hast. Wie schwer warst du denn bepackt?
Nee, gar nicht mal. Also das ist eigentlich sehr interessant, dass diese ganzen ursprünglichen Ausrüstungsgegenstände aus Leder und Fell, also wenn die so gegerbt sind, wie man annimmt, dass das früher gemacht wurde, ein relativ geringes Gewicht haben. Also ich habe die ganzen Sachen auch gewogen, auch meine Stiefel und so. Und das schneidet jetzt mit so einer modernen Funktionsausrüstung, also gewichtsmäßig im Vergleich sehr, sehr gut ab. Also das ist jetzt nicht, dass man da wahnsinnige Kilos mehr mit rumschleppt, sondern ich würde sagen eher im Gegenteil.
Echt? Oh, da bin ich jetzt aber wirklich verblüfft.
Also weil da ja auch keine
Funktionssachen denkt,
die sind ja schon aber,
wirklich, oder auch an Ultraleichtsachen, ja. Das ist ja wirklich, da hat man ja quasi nichts mit.
Ja gut, im Winter ist es wahrscheinlich ja nochmal anders, weißt du, da brauchst du Downjacke, da hast du dann die dicken Sorels an und so weiter mit den mit den Gummisohlen und so. Und ich habe auch diese Lastenpulka, ich hatte ja auch so einen Schlitten dabei, da habe ich mal geguckt, okay, was wiegen denn diese Lastenpulka, die man so nimmt aus Aluminium und aus Kunststoff im Vergleich zu dem, was ich hatte da aus Haselnuss und Rohhaut und auch die Stiefel. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, ja. Aber das schnitt sehr gut ab.
Ja, und du hast auch alles selber gebaut. Du sagtest ja gerade so eine Art Pulka oder Schlitten aus Hasel und Rohhaut, hast du gesagt.
Genau,
das ist auch total schön. Ja. Aber schon gegerbt und aufbereitet und eingefettet, dass das einfach besser wasserdicht ist, oder?
Also wasserdicht, genau, das ist der Klassiker, das fragen mich die Leute eigentlich immer. Und ich muss dazu sagen, die Leute sind einfach nass geworden, fertig. Ja, also ich meine, das lässt sich oder ließ sich damals nicht wirklich vermeiden. Es gibt Möglichkeiten, der Ötzi hatte so einen Grasumhang, man weiß auch nicht, war das eigentlich eine Matte, war es ein Grasumhang, man weiß es nicht. Also ich kenne das aus der Ethnologie und aus eigener Erfahrung so, dass man da nicht viel mit Wasserdichtigkeit wirklich machen kann. Wenn es regnet, wird man nass, fertig.
Ja, das ist der Winter sogar noch angenehmer, ne? Weil Schnee dringt meistens ja doch nicht ganz so durch wie ein ausgiebiger Regen, wie wir das jetzt hier schon seit ein paar Wochen immer wieder haben.
Ja, das war also auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte das im Winter machen. Und wenn ich das mache, dann muss das ein richtiger Winter sein. Also kein Schmuddel-Suddel-Winter, sondern das soll schön deftige Minusgrade haben. Und dann ist das Ganze mit der Feuchtigkeit ja auch nicht wirklich so ein großes Thema.
Ja, aber hast du, muss ich jetzt nochmal zu einer Frage zurückhüpfen. Deine Übernachtungsplätze, hast du die im Voraus schon ein bisschen ausgeguckt gehabt oder hast du dich ein bisschen überraschen lassen und dann versucht, unauffällig zu sein oder zu klären, kann ich hier bleiben? Wie hast du das gemacht?
Ja, also eigentlich darf man ja im Schwarzwald gar nicht übernachten. Ne? Ja. Es ist ja inzwischen so, dass da alles verboten ist. Man darf nicht übernachten, man darf das ist kein Feuer machen und nichts. Deswegen musste ich das vorher mit Privatleuten alles abklären, wo ich da übernachten kann.
Und die fanden das auch okay oder auch spannend wahrscheinlich sogar.
Ja, natürlich. Ja. Klar. Ja.
Also hast keine Probleme gehabt, keine Vorurteile?
Nee, gar nichts eigentlich.
Okay. Naja, und nachdem jetzt dann doch manche Leute auch nicht ganz so ordentlich mit der Natur umgehen, ich finde Verbote ja auch nicht schön, aber Ja, wenn du da irgendwo an so ein Bierflaschen- und Dosenlager kommst, da denke ich manchmal, so ein, zwei Verbote haben auch ihren Sinn. Gut, du hast so Zeug natürlich nicht hinterlassen, weil du hast ja keine Dosen mitgehabt. Genau. Hast du gekocht? Hast du dir irgendwie was Warmes gemacht, gekocht oder dir mal ein Stück Fleisch ins Feuer gehängt?
Das haben wir, glaube ich, einmal haben wir das gemacht. Ich hatte ja die ersten zwei Tage noch drei Kollegen dabei. Da hatten wir einmal was Warmes gemacht und sonst aber habe ich eigentlich von Getrocknetem gelebt, was ich mitgenommen habe.
Okay. Und wie lange hast du an deiner Ausrüstung im Vorfeld ungefähr gebastelt, bis du das beieinander hattest? Mal ein paar Sachen hattest du ja wahrscheinlich schon in deiner Hütte hängen.
Genau, also ein Großteil der Ausrüstung, die hatte ich schon. Und das war auch ein Grund, warum ich diese Aktion überhaupt gemacht habe, um eben diese Dinge, die ich schon hergestellt habe und die ich ja auch am Museum und anderen Veranstaltungen der Öffentlichkeit präsentiere, um die einfach nochmal einem Härtetest zu unterziehen. Mhm. Dann kann ich natürlich auch das ganz wieder ganz anders darstellen, wenn ich weiß, ob diese Sachen jetzt wirklich funktionieren. Ja, man kann das mal im Garten, kann ich das mal ausprobieren und mal so einen Tag, eine Tageswanderung. Aber das ist natürlich was anderes, wenn man jetzt in einer selbstgefertigten Mantel 8 Tage quasi lebt, um zu sehen, halten diese Nähte, hält das Material, ist es warm genug, wo zieht es da rein, wie ist es vom Tragekomfort und so weiter, auch mit dem mit der Körperfeuchtigkeit und so weiter.
Ja, all diese Leder härtet ganzen dann Dinge. Ja auch aus, wenn es nass wird. Ne? Also ich stelle mir es gerade bei Schuhen unangenehm vor, wenn die dann doch nass werden, die Sohlen, und das wird dann hart und ja, du musst es ja dann wieder geschmeidig laufen sozusagen am nächsten Tag.
Ja, das ist eben das, was, wenn man sich eben mit diesem Thema der Leder- und Fellherstellung und Bearbeitung beschäftigt, man dann feststellt, dass die Leute generell davon falsche Vorstellungen haben. Mhm. Beziehungsweise von der Art und Weise, wie das eventuell damals gemacht wurde, natürlich überhaupt keine. Und deswegen präsentiere ich das ja auch in diesen Kursen und in meinen Büchern und so weiter und an den Museen, um eben da eine gewisse, also jetzt nicht Interesse zu wecken, aber um da eine Sensibilität zu entwickeln, die Leute entwickeln zu lassen, wie diese Materialien denn eventuell ausgesehen haben, weil das ist nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Leder oder Fellen, die man im Laden kauft, beziehungsweise das, was man, wenn es das Material eben noch gibt, hauptsächlich ja Schuhe, Gürtel und Taschen und so weiter, das ist mit den Materialien nicht vergleichbar.
Ja, behandelst du das anders, dass es einfach geschmeidiger bleibt mit Talgresten oder...
Das ist natürlich ein sehr weites Feld. Das kann ich gar nicht so schnell zusammenfassen. Also der Klassiker ist, sag mal, den man auch aus Nordamerika und von anderen indigenen Völkern auch kennt, ist die sogenannte Hirngerbung.
Das klingt total lecker.
Das ist total lecker, genau. Da wird also mit tierischem Gehirn gegerbt. Und es gibt dann sehr, und in der Kombination mit Rauch, also wie beim Schinkenräuchern, ne?
Ja.
Und das ergibt ein sehr strapazierfähiges, sehr dauerhaftes und gleichzeitig auch atmungsaktives Leder, was wirklich nicht zu vergleichen ist mit Dingen, ja, eventuell noch mit dem sämisch gegerbten. Das kennt vielleicht der eine oder andere von diesen Fensterledern her, die man früher auch oder fürs Auto verwendet hat.
Das ist ja sehr weich dann auch.
Genau. Mhm. Aber das ist eine sehr komplexe Thematik und genau deswegen gibt's da für mich viel zu tun, weil da die Sensibilität auch an den Museen und auch in der Archäologie und bei den Fachleuten oft für dieses Thema fehlt und dann werden Dinge falsch dargestellt oder kommt zu Missinterpretationen und genau das ist so ein bisschen mein kleines Schlachtfeld, wo ich mich gerne so tummel. Ja.
Und wenn man Genaueres zur Hirngerbung wissen will, da bietest du ja auch Kurse an, ne?
Genau,
also wenn einer so richtig mal.
Wenn einer es richtig wissen will, und es gibt genug, die das wollen, ich habe da auch Bücher auf dem Markt, ja. Also genau, das gibt es inzwischen, wurde jetzt auch auf Englisch übersetzt und auf Rumänisch. genau.
Ja. Also dann kann man Kurs bei dir buchen und dann bucht man 2 Tage Gerben und dann bringst du 10 bis 12 Leuten bei, wie das sehr wahrscheinlich schon damals funktioniert hat.
Genau, also so ganz einfache und natürliche Gerbetechniken, wofür keine Maschinen notwendig sind und auch keine giftigen Chemikalien, weil das ist ja hauptsächlich, was man heutzutage mit der Lederherstellung verbindet, sind eben diese Umweltbelastungen, die durch die Chemikalien entstehen, die verwendet werden. Und das ist alles nicht nötig, denn die Leute hätten die Eiszeiten hier nicht überlebt, wenn sie nicht gute Methoden gehabt hätten, ihre Leder und Fell aufzubereiten und entsprechende Kleidung daraus herzustellen.
Mhm. Ja, und das mit der Verwendung vom Hirn hat ja noch den Effekt, man benutzt dann das ganze Tier. Ne? Das ist ja auch eigentlich dieses Nose-to-Tail, was jetzt bei uns auch immer mehr wieder kommt, dass man sagt, okay, was kann ich wenn ich das Tier schon schlachte, um es zu essen oder um Leder zu gewinnen, wie kann ich eigentlich alle Teile verwenden, dass die sinnvoll aufgebraucht sind?
Genau, das ist also eigentlich auch so ein Klassiker von mir, ist diese Nose-to-Tail, das ist schon, das in dem Fall trifft es ja wirklich zu, darzustellen, wie man aus so einem, aus so einer Jagdbeute oder so einem getöteten Tier, was sich daraus alles herstellen lässt, was man da alles verwenden kann. Weil heute kennt man natürlich, okay, man will das Fleisch essen und mehr fällt den meisten Leuten da dazu ja nicht mehr ein, vielleicht noch das Fell, die Haut, okay. Aber da ist ja viel mehr dran, was die Leute damals verwendet hätten. Die ganzen Knochen, die Sehnen, die Hufschalen, Hörner, das ganze Material, auch die inneren Organe und so, das wird alles zu irgendwas benutzt, irgendwie weiterverarbeitet. Genau, und die Hirngerbung ist eben, da wird aufs Gehirn, früher hat man es gegessen, ja, ist auch noch nicht so lange her, die Oma hat noch die Hirnbrägele gemacht oder so und heute schreibt man, Hirnsuppe und aber das sind natürlich, die Zeiten ändern sich und die meisten wollen damit nichts mehr zu tun haben.
Ja, gut, also ich bin jetzt auch keine Freundin von Innereien, muss ich sagen. Also nicht, weil ich es eklig finde, sondern weil mir es echt nicht schmeckt. Aber es gibt ja genug Leute, die das auch gut finden. Und ich finde es auch gut, wenn man ein Tier schon tötet, dann kann man wirklich so anständig sein und auch möglichst viel verwenden und nicht sagen, ich möchte aber nur 2 Stück Filet und der Rest geht nicht das an. Also finde ich auch, muss nicht. Wie ist es dann privat, wenn du mal nicht als Paläotechniker unterwegs bist oder im Fellmantel im Schwarzwald? Lebst du da recht normal? Nutzt du die Annehmlichkeiten der Moderne?
Natürlich, also vielleicht nicht so weit wie andere, aber ich wohne auch in einem ganz normalen Haus, ja, in einem kleinen Häuschen am Stadtrand. Und ich habe auch ein Auto, ich habe Strom, ich habe all diese Dinge habe ich auch. Aber
ja, zum Glück auch einen Rechner, weil sonst könnten wir uns jetzt auch gar nicht so gepflegt unterhalten.
Sonst ginge das alles gar nicht, Aber ich versuche es doch recht simpel zu halten auch. Das ist mir, das ist mir wichtig oder ich glaube, viele Dinge brauche ich nicht. Und Simplicity is key, würde ich mal sagen. Ja. Das ist so der Grundgedanke.
Aber ich sehe schon bei dir im Hintergrund, wir zeichnen ja mit Kamera auf, da hängt auch einiges Felliges, Haariges, das sieht auch schon mal spannend aus und irgendwie so eine Art Schlitten oder Trage dahin oder ein Schneeschuh, ich kann es nicht genau erkennen.
Das sind Schneeschuhe, genau.
Schneeschuhe, ganz schön große Dinger, aber okay, man sieht auch, du beschäftigst dich auch privat gerne mit dem Beruf, Hobby. Was können wir denn heutzutage aus der Steinzeit lernen? Wir hatten ja schon dieses Nose-to-Tail, alles verwenden. Ist dir noch was aufgegangen, wo du gesagt hast, Mensch, das ist eigentlich was, wo wir als moderne Menschen, vermeintlich zivilisierte Menschen, auch noch mal was lernen können direkt?
Ja, das ist natürlich, ich meine, jede Generation hat so ihre Thematiken und und dann spiegelt man das gerne in die Vergangenheit zurück. Und ja, also ich finde, das ist, was kann man da heutzutage draus lernen oder was nehme ich da persönlich mit?
Oft ist der Blick zurück ja auch so ein bisschen romantisierend. Ne?
Natürlich, also, das ist auch total romantisierend.
Ja, von Winnetou und so, der edle Wilde, das ist ja jetzt wirklich komplett überholt. Das ist auch gut so, dass man da nicht mehr so irgendwie drauf guckt. Ne? Aber ich glaube, es ist oft so ein romantisierender Blick zurück. Aber trotzdem kann man da bestimmt irgendwelche Fähigkeiten oder Ideen oder Grundzüge mitnehmen, die auch heute noch gelten.
Genau. Also es geht eigentlich im Endeffekt ja immer nur ums Heute, weil wir wissen nicht, wie es damals war. Wir wissen auch nicht, was die Leute konkret für Werte hatten. Und es geht eigentlich nur daran, darum, das Heute an diesem Damals zu spiegeln. Aber im Endeffekt geht es wirklich ums Heute. Und für mich ist es hauptsächlich diese direkte Verbundenheit mit der Natur, dass diese ganz klare Bezug zur Natur und auch ein Verständnis dessen, was in der natürlichen Welt passiert. Mhm. Und
wir auch ein Teil der Natur. Also ich glaube,
ja, hat man manchmal ja vergessen, zum großen Teil.
Das ist so ein
großer
Widerstreit. Ne? Also es kam mal irgendwann auf die Idee, dass man die Natur zu zähmen hätte, aber wir Menschen sind ja eigentlich ein Teil der Natur. Und das ist ja keine Gegnerschaft eigentlich, oder diese Gegnerschaft wurde irgendwann aufgebaut, so die wilde Natur und wir als Zivilisation dagegen. Und da denke ich, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt wie du, spürt man vielleicht dann doch auch mal, dass man auch verbunden ist mit der Natur oder eigentlich sogar ein Teil davon.
Ja, also da gibt's natürlich dicke Doktorarbeiten und philosophische Traktate über genau dieses Thema. Auch diese Trennung, dass man diese Trennung zwischen Mensch und Natur, also diese konzeptuell auch von Kultur und Natur, dieses Gegenüberstehen und eigentlich antagonistisches Dasein. Und das ist natürlich in der Steinzeit und bei Jäger oder wenn man jetzt, man weiß es ja nicht, aber wenn man eben schaut bei Völkern, die unter ähnlichen Bedingungen leben, gibt es diese Trennung in dem Sinne eben nicht.
Ja gut, die haben ja auch wenig Chancen, weil die leben ja wirklich in der Natur oder lebten.
Ja, ja, wir leben ja auch in der Natur, nur wir haben es inzwischen uns irgendwie so gestaltet, dass eben von unserem westlichen Verständnis her, dass das wir sind hier und die Natur ist da. Ne? Und wir wissen zwar schon, dass wir da irgendwie auch mit reingehören und merken auch jetzt, wir sind da nach wie vor auch vollkommen abhängig davon. Aber das ist nicht wirklich in unserem Alltag, spielt das keine Rolle. Ja. Für die allermeisten Leute, würde ich sagen. Und also das ist was, wo ich denke, dass man aus diesen Völkern, und nennen wir es jetzt die Steinzeit, genau sagen wir es, aus der Steinzeit eben lernen kann. Mhm. Mhm. Und dass es natürlich auch eine gewisse Selbstständigkeit und Selbstermächtigung, dadurch, dass man dann eben die Möglichkeit hat, aus der Natur seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ohne dass man eigentlich dafür in Abhängigkeiten gerät, sei es wirtschaftlich oder dergleichen. Also das ist für mich auch ein Faktor.
Ja, also das ist auch ein schöner Gedanke, wenn man weiß, ich kann auch rausgehen und finde da was. Ich mache ja auch ein bisschen Wildkräutertouren und bin dann eben auch mit diesem Wildpflanzen, Wildkräuterthema beschäftigt. Und je mehr ich mich damit eben auseinandersetze, umso erstaunter bin ich, was man eigentlich essen kann. Aber war auch erstaunt, was man alles bei uns auch nicht essen kann. Früher habe ich mir gedacht, bei uns ist eigentlich alles relativ safe, aber wir haben natürlich auch ein paar wirkliche Giftspritzen unter den Pflanzen. Aber finde ich auch schön, dass ich weiß, wenn was ist oder wenn ich Vitamine brauche, ich kann mir das auch aus der Natur vor meiner Haustür teilweise holen. Ne?
Genau, und das, wenn man das dann in seinen Alltag quasi überträgt, dann hat es für mich eine gewisse Erleichterung, dass ich mir sagen kann, okay, die Jäger und Sammler, da gab es mal heute den Hirsch und morgen eben nichts. Ja? Mhm. Und wenn als Selbstständiger, bei mir ist es im Leben manchmal ähnlich. Also ich habe da, und dann sage ich mir, okay, das sind Zyklen. Ja, es ist ein zyklisches Leben. Mhm. Und das geht aber trotzdem weiter. Und man ist eventuell nicht so abhängig von vielen Ideen oder Konzepten oder Vorstellungen einfach, oder ich versuche das nicht zu sein, dadurch, dass ich mir sage, okay, ich nehme mir diese Jäger- und Sammlerkulturen mit ihren Philosophien als Vorbild und versuche das ins Jetzt zu übertragen und eben auch im Jetzt, im Hier daraus was zu lernen für meinen Alltag.
Ja, es ist bestimmt auch eine gute Übung, so ein Perspektivwechsel auch ein bisschen. Ich denke, das schadet auch immer nicht, mal eine andere Perspektive einzunehmen. Und apropos Perspektive, ich würde jetzt gern mit dir noch mal ein bisschen ein paar Tage voraus statt zurückgucken. Mhm. Was ist denn so dein nächstes größeres Projekt? Wo bist du gerade dran?
Ja, also das sind eigentlich zwei Sachen. Das wäre jetzt einmal im Februar möchte ich eigentlich nochmal so eine Wintertour in Schweden machen.
Oh.
Im südlichen Schweden. Da bin ich jetzt gerade am Organisieren und Vorbereiten und so weiter. Und das ist das eine. Und das andere ist dann auch ein Steinzeitprojekt nächstes Frühjahr in Spanien. Mhm. Da werde ich mit meiner Partnerin in Spanien sein, in einem sehr wilden Gebiet und dort 6 Wochen wie in der Steinzeit leben. Und dort werden wir auch Leute mitnehmen, die auch da keine Erfahrung haben, keine Ahnung haben. Wir werden da die ganze Ausrüstung stellen, die für sowas brauchen, um eben auch Leuten eine Möglichkeit zu geben, das mal am eigenen Leibe selbst zu erleben.
Also man kann sich da eine Woche mit einbuchen und dann ein bisschen die steinzeitlichen Skills reinschnuppern mit dir zusammen.
Genau, also das ist jetzt kein Survival-Trip, man muss da auch keine Regenwürmer futtern, sondern da wird es genug steinzeitliche Vorräte geben. Aber es geht einfach darum, dieses Leben zu erleben ohne irgendwelche modernen Hilfsmittel, also ohne Handys, ohne moderne Bekleidung, ohne Zelte, ohne Kochtöpfe, also ohne Metallkochtöpfe, kein Plastik und dergleichen und immer draußen sein. Und also ganz nah an der Natur dran. Genau. Und das
ja, aber Frühjahr Spanien ist ja irgendwie noch fair, ist besser als quer durch den Schwarzwald im Hochwinter. Also
ja,
ist eigentlich also, so ein niederschwelligeres Angebot, wenn man mal ein bisschen Urmensch sein möchte.
Das ist auf jeden Fall die machbare Version. Aber das hat auf jeden Fall Herausforderungen, weil da wird's auch man wird keine Zahnbürste dabei haben. Ja, also da ist nichts dabei, kein Toilettenpapier, keine Sonnenschmiere und nichts dergleichen. Ja, also insofern. Wie gesagt, ja, es ist kein Survival-Trip, soll kein Hardcore-Trip sein, sondern ein gutes Leben, wie die das damals in einem Lager gehabt hätten. Und da können die Leute eben dazu stoßen und das für sich selber mal erleben.
Ich finde, das klingt sehr spannend und ist auch ein schöner, sag ich mal, einfacherer Einstieg in die Thematik. Also wer sich da begeistern will, findet man natürlich auf deiner Homepage auch, die ich in den Shownotes verlinke. Ne? Also wer sich dafür interessiert, kann sich da mal noch auf Zeit in die Steinzeit dazu buchen in Spanien mit dir.
Jawohl.
Ja, und ich bin dann sehr gespannt, was du vielleicht dazu berichtest oder darüber berichtest. Vielleicht hören wir uns auch nochmal zu deinem Schweden-Projekt. Also ich finde das ein sehr spannendes Thema und habe mich sehr gefreut, mit dir ausführlich darüber zu plaudern. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht.
Und ich stelle natürlich alles bei den Shownotes rein. Wenn euch, liebe Hörende, unser Podcast gefällt, könnt ihr auch, um keine Episode mehr zu verpassen, den Podcast einfach hier abonnieren. Oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Und drüber raus findet ihr uns natürlich auch gedruckt am Kiosk, ist klar. Oder per Abo im Briefkasten, wer das möchte. Und klar, wir sind auch auf Facebook und Instagram vertreten. Dann bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.